Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge von Reden über Medien. Diesmal geht es um das Thema Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit. Ich werde die Frage so angehen, dass ich mich nicht selbst quasi dazu erdreiste, diese zu beantworten, denn wie du dir vielleicht denken kannst, die Studienlage ist relativ kompliziert und umfangreich. Wir haben aber gute Ausgangslagen zur Verfügung, wo Spezialisten in diesem Gebiet so etwas gemacht haben. Ich werde also drei Arbeiten, Vergleichsarbeiten miteinander vergleichen. Da wird es natürlich gehen über Risiken, wo sich alle einig sind, dass sie bestehen. Dann geht es so um Effekte, die man beobachten kann, die aber als abgeschwächt bezeichnet werden können. Und dann gehen wir dann auch auf die Diskussion ein, was dann unterschiedliche Schlussfolgerungen sind, die die einzelnen Papiere dann machen. Und dann möchte ich noch zwei Beispiele bringen, um auch so diese schwierigen Fragen etwas bildlich darzustellen. Beim anderen wird es darum gehen, so diese Frage zwischen Daten versus Interpretation. Also die Wissenschaft kann ja Daten erheben und dann muss sie sie interpretieren. Das ist nicht immer ganz einfach. Und beim zweiten Beispiel geht es um ein anschauliches Beispiel, wie sich Inhalte unterscheiden und dann eben gerade diese Interpretation, die ich vorher erwähnt habe, auch wieder so schwierig machen oder eben in ein Spannungsfeld bringen. Und bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen dazu, was Wissenschaft kann oder was Wissenschaft eben nicht kann. Wir tendieren da in die Richtung, dass wir das Gefühl haben, die Wissenschaft kann jede Frage beantworten oder Klarheit schaffen. Und wir müssen uns da damit abfinden, dass es verschiedene Einflussfaktoren gibt, die es eben schwierig macht, in jeder Situation wissenschaftliche Ergebnisse quasi als Beweis anführen zu können. Also das soll jetzt nicht heißen, dass man die Wissenschaft nicht brauchen kann. Sie gibt uns sehr gute Anhaltspunkte, aber es gibt so ein paar Stolpersteine, auf die wir gut achten müssen. Und eine dieser Stolpersteine ist, wenn wir versuchen, sehr komplexe, vielschichtige Fragen mit einer einfachen Antwort zu finden. Also sprich, wie viel Bildschirm ist gut für mein Kind? Und wir erwarten eine Antwort 5 Stunden oder 3 Stunden oder 1 Stunde oder gar nicht. Und man kann dann herausfinden mit wissenschaftlichen Studien, dass es eben viele Einflussfaktoren gibt und dass Zeit eben ein sehr schlechter Einflussfaktor ist, dass es viel mehr auf den Kontext drauf ankommt und viel mehr auf die Inhalte ankommt. Und so sind wir eigentlich wie schon bei der eigenen Frage weg. Und wenn wir jetzt aber trotzdem eine Antwort wollen auf diese Wie-lang-Frage, dann kommen wir da nicht weiter. Und das Beispiel zeigt auch sehr schön, dass Wissenschaft in vielen Fällen nicht ein Erziehungsratgeber sein kann. Und natürlich kann uns Wissenschaft helfen in solchen Fragen. Also wir können verschiedene Studien anschauen und dann vielleicht herausfinden, welche Strategien eben erfolgsversprechender sind oder nicht. Aber etwas anderes, was ja halt auch noch dazu kommt, ist, dass ja Wissenschaft dann oft eine Aussage macht über, wie es bei vielen Kindern ist. Und vielleicht ist mein Kind gerade nicht so wie diese vielen Kinder, sondern braucht eine individuelle Lösung oder ich bin anders als die meisten, die dann eben dieser Studie teilgenommen haben. Also das ist so ein Anspruch, wo wir vorsichtig sein müssen. Das geht halt oft nicht. Wir müssen damit klarkommen, dass die Wissenschaft auf gewisse Fragen nicht antworten kann. Und ein anderes Thema ist das Thema der Effektstärken. Also es ist relativ einfach herauszufinden, dass 15 Stunden Bildschirmzeit eben nicht gesund ist. Und dann ist man aber dann, wenn man in dem Alltagsbereich drin ist, also ab wann wird das dann ungesund? Also es gibt wie diese errechnete Grenze nicht oder die lässt sich nicht einfach auf den Alltag übertragen. Und ganz oft kann man eben messen, dass etwas einen Einfluss hat, aber dann genau zu benennen, wie groß dieser Einfluss ist, ist etwas ganz Schwieriges. Und was es dann eben auch manchmal schwierig macht, eben so diese genauen Antworten zu finden, ist, dass gewisse Sachen halt einfach Chancen und Risiken haben. Also dass etwas beeinflusst, etwas positiv oder halt auch negativ. Und dann ist das schwer abzuwägen. Da ist ein wunderbares Beispiel, wenn wir gerade so diese aktuelle Diskussion auch anschauen, um diese Social-Media-Verbote. Also wir wissen, dass vulnerable Gruppen auf der einen Seite ein erhöhtes Risiko haben, für verschiedene Nachteile in Bezug auf Social Media. Wir wissen aber auch, dass sie gewisse Vorteile daraus ziehen. Zum Beispiel weiß man bei queeren Jugendlichen, dass sie auf der einen Seite eine höhere Verletzlichkeit haben, weil sie vermehrt Hass ausgesetzt sind über sozialen Netzwerken und Diskriminierung. Und auf der anderen Seite weiß man, dass die gleichen Kinder und Jugendlichen eben auch über Social Media die Unterstützung finden, die sie brauchen. Und jetzt gilt es wie abzuwägen, welcher dieser Effekte eben stärker oder schwächer ist. Und das geht ganz oft nicht. Etwas weiter, was wichtig ist, ist, dass man Ergebnisse aus Studien richtig interpretiert. Also da gibt es ja dann wie oft etwas, das man rausfindet und dann fängt man aber schnell an, das, was man rausgefunden hat, eben auch auf andere Kontexte anzuwenden. Und irgendwann da wird es dann eben halt nicht mehr Wissenschaft, sondern Interpretation. Und es gibt natürlich solche Interpretationen, die legitim sind oder folgerichtig sind und dann gibt es andere Interpretationen. Und auch da wieder, da erreicht man irgendwann eine Grenze, wo man muss sagen, okay, aber jetzt sind wir einfach in einer Diskussion, die zwar eine Grundlage hat, etwas, was man mal rausgefunden hat, ist vielleicht besser als gar nichts, aber es ist dann halt eben eine Diskussion und nicht etwas, was man sagen kann, dass es wissenschaftlich bewiesen ist. Weitere Schwierigkeit oder ein weiteres Thema, wenn man Fragen mit Wissenschaft beantworten muss, ist die Frage nach der Korrelation und der Kausalität. Also Korrelation bedeutet, dass etwas zusammen auftritt. Eine Korrelation zu finden ist etwas, was relativ einfach ist. Da kann man befragen und testen und dann sieht man, das kommt vor und das kommt vor. Und dann kann man das versuchen, miteinander in Verbindung zu bringen. Und das sind auch so diese Forschung, die am schnellsten sind. Das sind dann oft auch Querschnittsstudien. Das heißt, man hat einen Zeitpunkt und dann schaut man verschiedene Leute an oder verschiedene Gruppen an und kann dann die miteinander vergleichen. Was dann aber halt schwierig ist, ist dann wirklich auch zu wissen, ob diese Zusammenhänge auch wirklich miteinander in Bezug stehen. Also es gibt ja diese ganz berühmte Studie, die beweist, dass der Storch die Kinder bringt. Weil da hat man Untersuchungen gemacht und da, wo es mehr Störche gibt, da gibt es auch mehr Kinder. Und der Hintergrund ist dann natürlich der, dass halt Störche eher auf dem Land zu Hause sind und auf dem Land auch mehr Kinder entstehen. Also das heißt, diese zwei Größen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also Korrelationen herauszufinden, das geht relativ schnell, das ist relativ einfach auch, weil es halt eben wie nur einen Zeitpunkt braucht. Und das Schwierige ist eben die Kausalität, also festzustellen, ob eine Ursache mit der Wirkung zusammenhängt. Und da braucht es komplexere Studien, da braucht es zum Beispiel Langzeitstudien, wo man die gleiche Frage mehrmals stellt und dann eben schaut, ob sich Umweltfaktoren verändert hat und dieser Zusammenhang immer noch besteht. Da gibt es ein lustiges Beispiel, das in der Schweiz gemacht wurde. Da wurden eben eine ganze Kohorte einer Schule befragt und mit verschiedenen Tests wurde herausgefunden, dass es eben eine Korrelation gibt zwischen zu viel Spielen und Übergewicht. Und dann hat man diese Studie wiederholt, 3 Jahre später, und hat herausgefunden, bei vielen der Jugendlichen ist die Bildschirmnutzung runtergegangen, aber das Gewicht ist immer noch geblieben. Und da muss man dann halt sagen, okay, dann gibt es wahrscheinlich keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen. Und was die Sache noch schwieriger macht, ist, dass wir so ganz starke Einflussfaktoren haben, die eben ganz viele Teile des Lebens beeinflussen. Einer dieser Einflussfaktoren ist zum Beispiel Armut oder wenn die Eltern aus einem bildungsfernen Umfeld kommen oder ein bildungsfernes Umfeld darstellen, dann gibt es andere Faktoren, wie zum Beispiel, wenn Familien belastet sind durch starke psychische Krankheiten, körperliche Krankheiten oder andere Lebensumstände, die es eben schwierig machen, sich befreit von eben diesen Schwierigkeiten mit Kindern auseinanderzusetzen. Und wenn man dann natürlich so etwas rausfinden möchte, wie hat Bildschirmzeit etwas mit dem zu tun, haben wir immer diesen starken Einfluss im Hintergrund, der eben wahrscheinlich oder in vielen Fällen eben stärker ist, als dann eben eigentlich die Bildschirmnutzung oder die richtige Ernährung oder solche Sachen. Und das werden wir nachher ein paar Mal hören, auch in den Resultaten, ist, dass vulnerable Gruppen in vielen Fällen die sind, die am meisten mit negativen Effekten zu kämpfen haben. Und vulnerabel muss man hier richtig verstehen. Vulnerabel heißt, dass wenn man zu diesen Gruppen gehört oder diese Eigenschaft hat, dann ist man verletzlicher, dann ist es eben schwieriger, mit Problemen umzugehen, weil man die Möglichkeiten nicht hat, die andere haben. Solche Möglichkeiten können sein, einfach Eltern zu haben, die Zeit haben oder die mal nachfragen. Das kann bedeuten, dass man eine Behandlung bekommt beim Arzt, wenn man sie braucht. Also wir wissen zum Beispiel, dass Leute, die in Armut leben, einen hohen Selbstbehalt haben und darum einfach nicht zum Arzt gehen, dann oft zum Arzt gehen, wenn es halt schon zu spät ist und sich dann vielleicht Behandlungen nicht leisten können. Also das heißt eigentlich, dass die ungesünder sind oder weniger lebensfähig sind oder schwächer sind. Im Gegenteil, sie sind oft auch schon müde, weil sie jeden Tag so viel leisten müssen, um diese schwierigen Lebensumstände zu kompensieren. Und solche Einflussfaktoren muss man dann eben mitdenken, wenn man Resultate anschaut oder wenn man halt eben Befragungen aufbaut oder Forschungsvorhaben plant. Der zweitletzte Punkt ist wie der Hinweis, dass halt dann eben auch einfach eine Studie noch nicht ein Beweis ist für etwas. Also man muss Studien miteinander vergleichen, man muss vielleicht eben gewisse Sachen aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Da ist es manchmal schwierig, weil nicht gleich gemessen wird oder weil die Begriffe anders definiert wurden. Da ist ein sehr gutes Beispiel das Cybermobbing. Die einen definieren Cybermobbing als: Jemand musste ein böses Wort hören oder wurde einmal beleidigt, dann ist das ein Cybermobbing-Fall. In einer anderen Definition braucht es da eine Gruppe, die sich auf jemand fokussiert, da braucht es eine böse Absicht, es muss über längere Zeit geschehen und wiederholt geschehen. Und man sieht da schon, da kommen die Zahlen natürlich ganz anders raus. Und das ist natürlich auch sehr schwierig, wenn wir solche Sachen lesen wie eine riskante Mediennutzung oder eine erhöhte Mediennutzung oder eine Suchtart. Mediennutzung, muss man immer ganz gut hingehen und schauen, wie die Studie diesen Begriff eben definiert und was die Limitationen sind. Weil oft ist es ganz so, dass die Wissenschaft selbst eben sich schon bewusst ist, dass man eben halt mit dieser Methode nur das eine oder andere herausgefunden hat und das schreiben sie in die Limitationen rein. Und da kann man dann nachlesen, hey, wir müssen da aufpassen, weil alle Resultate sind per Selbstauskunft entstanden und da weiß man, dass es ein gewisses Fehlerpotenzial gibt. Oder was man auch zum Beispiel lesen kann, ist, dass, und das hängt jetzt zusammen mit der Effektstärke, dass groß im Titel steht, diese digitalen Medien verändern die Hirnstruktur, und in der Limitation kann man dann sehen, dass diese Veränderung der Hirnstruktur zwar messbar ist, aber eben klinisch unrelevant. Also das heißt, im Alltagsleben könnte man das gar nicht rausfinden, wenn man nicht die genauen Messwerte hätte. Und die letzte Schwierigkeit ist die, dass ich digitale Medien oder Social Media, solche Begriffe natürlich auch in der Zeit schnell verändern. Das heißt, wenn man vor 10 Jahren eine Studie gemacht hat über Social Media und heute eine Studie macht über Social Media, dann redet man schon über ganz andere soziale Medien, geschweige denn, dass es schon jetzt in der momentanen Zeit schwierig ist, überhaupt zu definieren, was da dazugehört oder nicht. Und das macht es halt dann umso schwieriger, wenn wir es über solche Zeitabstände kommunizieren. So, das ist so ein bisschen zum Zeigen und ich möchte hier wirklich nochmals betonen, es geht nicht darum zu sagen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht brauchbar sind oder dass das Zeitverschwendung ist, sondern es ist eben wichtig, dass man genau hinschaut. Etwas, das ich oft erlebe, ist, dass dann Menschen halt einfach eine Frage haben oder in einer Diskussion sind und dann sucht man eine Studie, wo im Titel etwas steht, was einem gut passt und dann soll das der Beweis sein für die Aussage und dann muss man eben weiterlesen, weil im Titel nicht immer das steht, was dann eben wirklich am Schluss die Erkenntnis ist und dann ist halt eben auch die Frage, manchmal braucht es oder nein, eigentlich braucht es immer mehr Studien, die das Gleiche zeigen, um irgendwie sicher sein eben zu etwas. Also es braucht eben dann schon eine gewisse Erfahrung, auch diese Resultate zu interpretieren und auch nicht zu überinterpretieren. Und darum ist es eben praktisch, wenn Leute solche Einschätzungen machen, die eben in dem Thema tief drin sind und eben so eine komplexe Diskussion auch darstellen können. Und ich habe für meinen Vortrag 3 Papiere mir hervorgeholt. Es gibt der OBSAN Gesundheitsberichte der Schweiz. Das ist jetzt für die deutschen Kollegen, Kolleginnen, die zuschauen. Diese OBSAN-Studie wird vom Schweizer Observatorium für Gesundheit, Gesundheitsobservatorium durchgeführt. Es ist ein jährlich erscheinender Bericht über verschiedene Themen, die den Gesundheitsbereich betreffen. Das zweite Papier, das ich in die Auswahl genommen habe, ist das Diskussionspapier der Leopoldina. Das ist eine wissenschaftliche Gesellschaft aus Deutschland, die sich zu gesellschaftspolitischen Fragen äußert. Und als drittes Papier habe ich das Positionspapier der EKKJ genommen und im Speziellen das eine Kapitel, das darin ist, das eben über dieses Thema geht. Da wurde der Stand der Wissenschaft zum Thema psychische Gesundheit zusammengefasst dargestellt. Alle diese 3 Papiere sind im 2025 erschienen und daher kann man noch sagen, die sind aktuell. Zum Gesundheitsbericht könnte man sagen, das ist eine wissenschaftliche Bestandesaufnahme, da wird das Thema mal gespräch angeschaut. Muss man aber schon sagen, da geht es um Auswirkungen digitaler Medien auf die psychische Gesundheit. Also es ist nicht nur Social Media fokussiert. Dann eben, dass die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, ist ein interdisziplinäres Wissenschaftspapier, das aber eine klare Position bezieht und Empfehlungen macht. Diese Empfehlungen, die fehlen zum Beispiel im Gesundheitsbericht. Da geht es nur darum, die Situation zu beschreiben. Und dann kann man beim Positionspapier der EKKJ, vielleicht noch für die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Das ist eine Kommission, die vom Schweizer Bundesrat eingesetzt wird, um ihn zu beraten in Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen. Und da kann man von einem politischen Positionspapier sprechen. Also da geht es inhaltlich auch um eine fachliche Darlegung der Situation. Aber auch hier gibt es Aussagen, die sich an die Gesellschaft richten. Kommen wir also zu den Übereinstimmungen zwischen den 3 Papieren. Man ist sich bei allen Papieren einig, dass die Effekte, die man feststellen kann, meistens klein bis moderat sind. Also die Stärke der Einflüsse und vor allem stellt man fest, dass sie inkonsistent sind. Also wenn man kleine Sachen im Setting ändern, verändern sich auch die Resultate. Und dass eben die Erkenntnisse oft sind, eben, dass sie zusammen auftreten, aber dass man sie sicher aufeinander beziehen kann, also diese Wirkungszusammenhänge sind eher schwach bis nicht vorhanden. Was sich auch alle einig sind, ist, dass in den meisten Kontexten eben nicht die Quantität eine Rolle spielt, also die Länge der Zeiten, die man auf sozialen Netzwerken sich befindet, sondern die Qualität. Also in welchem Kontext sind Kinder und Jugendliche, welche Inhalte schauen sie an und was ist die Nutzungsart? Also wir hatten diese Erkenntnisse auch schon bei diesen Podcast-Folgen zu den Entwicklungsfragen bei kleinen Kindern. Es ist also eine Social-Media-Nutzung, die in einer Gruppe stattfindet, wo man sich darüber austauscht, wo eben Kontakte vorhanden sind, wo man Sachen schaut, die vielleicht einen beschäftigen im Spiel- und Hobbybereich, dass diese Sachen viel gesünder sind, als dass wenn jemand eben vielleicht ganz alleine in Streitsituationen Videos schaut, die er oder sie nicht möchte. Die dritte Erkenntnis ist die, die ich schon angesprochen habe, dass eben Chancen und Risiken koexistieren. Also in wenigen Fällen ist es so, dass man sagen kann, das ist gut und das ist schlecht, sondern es ist etwas und beides hat diese gute und schlechte Sachen drin. Also diese Situation mit den queeren Jugendlichen, dass es einerseits mehr Exposition gibt mit Hass, aber gleichzeitig eben auch mehr Kontakte und Unterstützung, das kann man in anderen Themen eben auch anschauen. Also es gibt so diese Körperbildgeschichten, die vor allem für junge Frauen herausfordernd sind. Also die Männer holen da übrigens auch aus, wenn man halt eben so diese schönen, durchtrainierten, super schlanken Körper immer sieht, dass das zu herausfordernden Situationen und unguten Gefühlen wirkt. Gleichzeitig hat man halt eben wieder diese Unterstützung, die man bekommt aus der Community oder diese Influencer, die dann eben extra diese andere Position einnehmen, die dann eben wieder diese gute Wirkung haben. Auch einig sind sich alle drei Papiere, dass Algorithmen das Problem darstellen. Also da gibt es auf einer Seite diese Designentscheidungen, also dass eben die Videos nie aufhören, dass man immer mehr schauen kann, dass sie sich automatisch abspielen, dass man Push-Nachrichten bekommt, die einen da wieder zurücklocken, um nachzusehen, dass das natürlich dazu führt, dass man schlechter davon wegkommt. Und so eine andere Ebene ist dann eben wie der Algorithmus selbst, dass einerseits die Inhalte so ausgewählt werden, dass sie den Kindern und Jugendlichen eben nicht nur so gut passen, dass sie das nicht mehr weglegen können, sondern eben auch in gewisse Rhythmen angewendet werden, wo halt eben die Aufmerksamkeit so wegschweifen lässt und dann wieder packt, wo man weiß oder vermutet, dass sie halt eben dieses Abschalten auch schwierig macht. Dann gibt es noch weitere Probleme, wie dass halt eben radikale Inhalte besser funktionieren, weil sie eben diese Kontroversen auslösen und dass man dann vielleicht aus gewissen Themen nicht mehr rauskommt. Etwas, was immer wieder festgestellt wird, gerade jetzt im Bereich auf psychische Gesundheit, ist, dass eben belastete Jugendliche Gefahr laufen, sich dann in diesen schon schwierigen Situationen eben zu verlieren. Also wenn man unglücklich wird, dass man dann eben Videos zu sehen bekommt, die eben dieses Unglück, sag jetzt mal, feiern. Und wenn man dann eben wie diese Kraft nicht mehr hat, selbst da rauszukommen, dann führen diese Wiederholungen dazu und die werden dann immer wieder trauriger und trauriger, dass man eben in diesen Rabbit Holes, also Kaninchenbau, verschwindet und dann dieser Effekt dazu führt, dass sich eben diese Symptome, die man hat, eben verstärken. Und das führt auch zu der Erkenntnis aller drei Papiere, dass es wichtig ist, diese Plattformregulierung eben jetzt zu machen. Sind sich auch alle einig, dass man die Medienkompetenz für Kinder stärken muss und auch die der Eltern und Fachpersonen. Also alle drei betonen auch so diese gesellschaftliche Aufgabe, dass nicht einfach jemand das machen muss, sondern dass da alle mehr brauchen. Und was sich auch alle einig sind, ist, dass es mehr und bessere Forschung braucht, um eben diese Muster zu durchschauen, um eben auch sicher sein zu können, was die Probleme sind in dieser Nutzung und man dann eben nicht so Schnellschusslösungen machen kann, die dann mehr Schaden als Nutzen bringen, ist es natürlich wichtig, mehr zu wissen. Kommen wir zu dem Punkt Chancen und Risiken. Also auch alle drei Papiere nennen Chancen und Risiken. Bei den Chancen, wo man sich einig ist, ist das eben soziale Medien einen Zugang zu Teilhabe sind, dass sie eben Kontaktpflege bringen und das natürlich gesund ist für die psychische Gesundheit, wenn man eben das Gefühl hat, dabei sein zu können, sich engagieren zu können. Das führt schlussendlich auch zu einer Freizeitgestaltung und zu Kontakten, die einem nähren. Und diesem Gefühl von Selbstwirksamkeit, dem man zuspricht, dass es eben gut ist für die psychische Gesundheit. Dann ist ein weiterer Punkt, der als Chance gesehen wird, die Möglichkeiten der Identitätsentwicklung und des Selbstausdrucks, dass man die Möglichkeit hat, eben sich darzustellen, auszuprobieren, zu challengen, auszutauschen und so weiter. Und so fort. Dann auch der Informationszugang wird genannt und das ist natürlich jetzt auch, wenn wir mit dem Blick von psychischer Gesundheit anschauen, also Studien zeigen das im großen Maße, dass viele Jugendliche, also Erwachsene übrigens auch, ihre Gesundheitsinformationen halt eben auch aus sozialen Netzwerken ziehen. Das natürlich einen positiven Effekt hat auf ihre Gesundheit, weil man dann mit Problemen besser klarkommt und eben die Hilfe bekommt, die man braucht. Alle benennen eben auch diesen besonderen Nutzung für vulnerable Gruppen. Die LGBTQ-Jugendlichen werden da immer wieder genannt. Und damit auch so zusammenhängend ist diese Unterstützung für emotionale Themen. Also es gibt auch diese Medienwirkung, die man Emotionsregulierung nennt. Wir kennen das alle auch. Manchmal ist es einfach gut abzuschalten und irgendwie einen Film zu schauen, um, sag ich mal, eine Denkpause zu bekommen oder wenn man über ein Thema einen Film schaut, um irgendwie so einen Frieden damit zu finden. Also neben der Unterstützung, die man bekommt durch Kontakt oder Bestärkung, wenn man vielleicht irgendwie seine Lebenssituation irgendwo reflektiert oder lustig dargestellt von einem Influencer bekommt, dass man auch diese Möglichkeit halt mal abzuschalten und leistungsfrei quasi zu entspannen. Kommen wir zu den Risiken. Da wird dieses Cybermobbing genannt. Ja, natürlich, die Kommunikationsmöglichkeiten werden auch für die negative Seite gebraucht, wo ein Zusammenhang eindeutig ist. Das hat auch damit zu tun, dass das ein bisschen am einfachsten zu messen ist. Das ist natürlich Schlafprobleme. Ja, wer online ist, kann nicht schlafen. Dann gibt es diese Risiken zu negativem Körperbild und Selbstwerteffekten, also dass den Vergleich immer mit den Schönsten oder immer mit einem Bild, das ja oft auch nicht mehr in dem Sinn echt ist, weil man eben Filter benutzt oder die Körperproportionen anpassen kann oder halt eben sowieso keine generierten Schönheitsidealen versucht hinterherzukommen, dass das natürlich nur zu Selbstwertproblemen führen kann. Ein Risiko, das auch festgestellt wird, ist dieses suchtartiges Nutzungsverhalten. Und hier finde ich die Formulierung wichtig. Es ist suchtartig. Ich finde das wie noch wichtig, auch diese Abgrenzung zu machen. Das eine ist eben diese Schwierigkeit, das Thema zu haben, das Problem zu haben, da Lösungen zu finden. Und eigentlich die festgestellte Sucht im klinischen Sinne heißt ja eigentlich, dass man das eben gar nicht mehr kann und dass das Leben eben nur noch bachab kann und dass man Hilfe braucht, um da rauszukommen. Und das ist ja bei den meisten zum Glück nicht so. Aber diese Themen von nicht mehr davon wegkommen, immer Situationen unterbrechen zu müssen, sich vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren zu können, wenn etwas abgeht, das sind Risiken, die bestehen. Das letzte Risiko, das genannt wird, ist die Depressivität und Angst, die oft auch vor allem bei sehr intensiver Nutzung festgestellt wird. Da gibt es zum Beispiel auch eine sehr gute Studie, die das zeigen kann, dass schon kleine Absenzzeiten von sozialen Netzwerken eben depressive Symptome vereinfachen können. Und das ist dann wie auch spannend, jetzt wieder so diese Zusammenhänge, dass in dieser Studie auch gezeigt wurde, dass wenn diese Zeiten, wo man eben nicht online geht, dann noch damit füllt, mit Tätigkeiten wie zum Beispiel Sport machen, rausgehen, Spiele spielen und solche Sachen, dass sich diese Effekte nochmal verstärken. Wichtig bei dieser Studie, das hat man untersucht bei Jugendlichen, die depressive Symptome hatten. Also Menschen, die eben diese Schwierigkeit haben, sich negativen Gefühlen da nicht rauszukommen, das weiß man, es gibt ja körperliche Effekte und es gibt eben so rein psychologische Effekte, die dazu führen können. Und was man auch weiß, ist, dass solche Situationen halt eben auch die Mediennutzungsgewohnheiten verändern und man dann eben, wenn man eh schon Schwierigkeiten hat, den Fuß aus dem Haus zu setzen und eventuell mit Menschen in Kontakt zu kommen, wenn man eben keine Lust mehr hat oder den Sinn nicht mehr sieht, dass es dann natürlich verlockend ist, vermehrt zum Handy zu greifen. Gut belegte Risiken sind auch der Schlaf. Also ja, man hat diese Dosis-Wirkung-Beziehung belegen können. Also man hat hier diesen Zusammenhang gut machen können. Es hat eine gewisse Logik, oder? Wenn man halt in der Nacht 5 Stunden noch online ist, dann schläft man nicht und dann wird die Schlafqualität sehr viel schlechter. Und dann gibt es auch diese Effekte mit dem blauen Licht, die machen, dass man schlechter einschläft. Da muss ich, glaube ich, noch korrigieren. Im letzten Video habe ich das noch als widerlegt angeschaut und ich musste das nochmal nachrecherchieren. So klar ist die Situation dann nicht. Die Effekte sind nicht ganz so stark, wie man am Anfang gemeint hat. Eben auch da konnte man wie Versuchsdesigns machen, wo dann die einen festgestellt haben, hey, dieses blaue Licht hat überhaupt keinen Einfluss. Und dann, wenn man jetzt aber alle Studien anschaut zu dem Thema und miteinander vergleicht, ist dann eben dieser Zusammenhang dann doch da. Also das zeigt wieder eben, wie kompliziert diese Zusammenhänge sind. Neben dem Licht gibt es natürlich noch andere Effekte, halt wenn man halt aufregende Sachen schaut oder Sachen, die ein bisschen unheimlich sind oder besonders lustig, dass es man dann natürlich Schwierigkeiten hat einzuschlafen. Das liegt ja ein Stück weit auf der Hand. Dann auch gut belegt, das, was ich vorher schon gesagt habe, das Cybermobbing. Das ist ja, jetzt wenn wir von psychischer Gesundheit reden, ist ja Cybermobbing nicht, was soll ich sagen, das ist das, was dazu führt, dass sich eben Menschen schlecht fühlen. Also das kann dazu führen, dass man eben Depressionen bekommt, Angst, Suizidgedanken, sozialer Rückzug und solche Sachen bekommt. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel, dass es eben wie noch relativ schwierig ist, irgendwie aufzuzeigen, wie die Zusammenhänge dann genau sind. Trotzdem wichtig, so dieses Auge dafür zu haben, dass Situationen, in denen Kinder und Jugendliche online mit Hassnachrichten oder mit Beleidigungen konfrontiert sind, dass das etwas ist, was belastend ist und da, wo Kinder und Jugendliche Unterstützung brauchen. Dann kommen wir zu dieser problematischen Nutzung, die kann jetzt auch schon überall so festgestellt werden, auch dass sich diese problematische Nutzung ausbreitet. In der Schweiz sind die Zahlen zwischen 6% und 22% der 15- bis 24-Jährigen. Da kommt es halt eben auch ein bisschen drauf an, wie man jetzt problematische Nutzung erstens herausfindet und auf der anderen Seite, wo man eben dann diese Grenzen setzt. Kommen wir zu den schwächeren Effekten, also da, wo man Zusammenhänge sehen kann, aber die sind nicht so stark, ist das Thema Körperbild und Selbstwert. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch einen Unterschied feststellen, also welche Social Media man ausschaut. Also Social Media, die natürlich stark auf Bildern fokussieren, da ist das Problem ein bisschen höher als bei Social Media, die halt eben eher auf Text basieren. Was man hier auch weiß ich, dass es hier auch dann Unterschiede gibt im Alter. Also dann kommt es darauf an, ob man 14, 15 ist oder ob man eben schon 18 ist. Und bei den Geschlechtern ist es auch so am Wechseln. Es gibt verschiedene Studien, die auch zeigen, dass die Effekte bei jungen Frauen, glaube ich, das gibt so diese Entwicklungsfenster oder Gefahrenfenster, weiß nicht mehr, was die Wortwahl war, zwischen, glaube ich, 14 und 16, wo junge Frauen viel Schwierigkeiten damit haben, eben mit diesen Körperbild- und Selbstwertgeschichten im Zusammenhang mit Social Media zu verarbeiten. Andere Erkenntnisse zeigen dann eben auch, dass die Männer da noch holen sind. Da versteckt sich das Ganze dann halt eben so im Fitness-Trend und im Sportbereich, also so über so Tätigkeiten, die dann aber irgendwo dann auch mit dem Körper, mit dem Aussehen zusammenhängen. Dann kommt eben diese Depression und Angst. Das sind die Durchschnittseffekte eben eher schwach und inkonsistent. Also man kann eben verschiedene Sachen herausfinden. Und dann gibt es aber dann trotzdem diese Studie, die ich vorher erwähnt habe, dass wenn man eben 20 bis 30 Minuten am Tag weniger Social Media konsumiert, dass es dann einen messbaren Unterschied hat, was ein Hinweis auf Kausalität sein kann. Und auch da gibt es diese Entwicklungsfenster. Heißt das also, dass bei den Frauen zwischen 11 und 13 und dann wieder mit 19 und bei den Jungs zwischen 14 und 15 und dann wieder mit 19 eben so Fenster sind, in denen sie auf diese Themen oder auf diese Risiken einen höheren Einfluss haben. Und der dritte Effekt, wo man schwächere Effekte sieht, ist dann eben so diese Einfluss- oder Abhängigkeit von diesen Algorithmus-Negativspirale, also da, wo eben diese Rabbit-Hole-Effekte eine Rolle spielen. Und hier auch nochmal diesen Fokus, wo sich alle einig sind, ich habe es vorher schon kurz gesagt, eben, dass diese Nutzungsdauer oder die alleinige Nutzungsdauer wenig aussagekräftig ist. Im Gesundheitsbericht wird der Fokus dann gemacht auf Konsummuster und den Art und den Inhalt, also Konsummuster sind dann eben sozialer Austausch versus passiver Konsum oder dann eben, ob man gewalthaltige Sachen schaut oder unproblematische Inhalte und dann eben so verschiedene kontextuelle Möglichkeiten, wie eben, ob man im Stress ist oder nicht, was für eine Person das man ist und mit welchen Personen man eben zusammen ist und ob man eben vielleicht gerade auch in einer schwierigen Zeit ist, weil man vielleicht die Schule wechselt und sich sowieso alleine fühlt, dann ist das eine andere Situation, als wenn man sich, sag jetzt, gut ausgehoben im Freundeskreis gefestigt steht. Die Leopoldina nennt vor allem diesen Unterschied zwischen aktiver und passiver Nutzung, also diese qualitative Dimension, ob man einfach nur Videos schaut oder halt eben austauscht, vielleicht selber etwas macht, sich in einem Thema engagiert, etwas mit anderen austauscht. Und ich finde das noch eine spannende Formulierung, dass die intensive Nutzung erst dann problematisch wird, wenn sie häufig zeitlich ausgedehnt und emotional bedeutsam ist. Und das bestätigt mich dahingehend, dass man durchaus den Jugendlichen auch mal zugestehen kann, einmal wirklich lange online zu sein, dass das nicht das Problem ist, aber wenn natürlich das öfters lange online sein und irgendwann nur noch lange online sein, Unterschiede sind, die wichtig sind. Und dann eben auch, wenn dann noch dazu kommt, dass die Inhalte einem emotional aufwühlen, dass es eben auch einen Einfluss hat, wie sich das auf die psychische Gesundheit auswirken. EKKJ ist es auch ähnlich formuliert. Da wird als entscheidend bezeichnet, eben was Jugendliche online machen. Also das ist wieder diese qualitative Ebene und welche Erfahrungen sie machen, ist dann halt auch wieder so dieses emotional bedeutsam oder nicht. Und jetzt kommt so der spannende Teil, weil diese Papiere auf unterschiedliche Schlussfolgerungen kommen und warum kann man mit den gleichen Resultaten eben auf unterschiedliche Schlussfolgerungen kommen. Und dann gibt es zum Beispiel solche Prinzipien wie das Vorsorgeprinzip. Also die Leopoldina bringt diese offene Analyse und schließt dann aber aufgrund eben eines Vorsorgeprinzips. Also wir wissen, dass das 6% der Jugendlichen schwierig ist und 6% von allen Jugendlichen in Deutschland, das sind dann doch viele hunderttausend Jugendliche. Und darum ist es wichtig, quasi das einzuschränken, weil das ist dann die Vorsorge, eben dass da nichts passiert. Also ich sage mal, das hat so einen gewissen gesundheitlichen, ärztlichen Gedanken dahinter. Also wir haben da irgendein Gift und wenn man weniger von dem Gift, dann geht es vielen besser. Das hat auch quasi, wenn man das mit dem Auge der Kinderrechte anschaut, ist halt dieser Schutz. Wir müssen, da ist etwas gefährlich, wir müssen schützen im Vordergrund. Und wenn wir das vergleichen mit dem Papier von der EKKJ, und ich muss ja nicht jetzt, glaube ich, sagen, dass mein Herz eher da schlägt, ist, dass eben dieses Vorsorgeprinzip wie abgelehnt wird, weil wenn etwas eben gut und schlecht ist, dann kann man nicht so tun, als wäre es eben nur schlecht. Und ein gutes Beispiel ist das etwas, was ja auch immer wieder angeführt wird, ist dieses Beispiel mit Alkohol und Tabak. Also da ist es klar, es gibt keine gute Nutzungsform von Tabak, es gibt keine gute Nutzungsform von Alkohol. Beide sind giftig, beide sind immer giftig in jeder Konsumform und beide sind umso giftiger für Kinder wie für Erwachsene. Und daher kann man so dieses Vorsorgeprinzip ableiten, dass es Sinn macht, da strikte Maßnahmen, die für alle gelten, eben durchzusetzen. Also das heißt, die EKKJ anerkennt eben auch diese positiven Aspekte und wollen die erhalten für alle Kinder und Jugendlichen. Wenn man das mit der Sprache des Kinderrechts quasi sprechen will, dann ist eben, gibt es eben nicht nur den Schutz, der auch wichtig ist im Papier der EKKJ, weil da werden auch Vorschläge gemacht, wie man einen solchen Schutz organisieren könnte, aber eben auch Zugang und Teilhabe, also diese Zugangsrechte eben auch ihren Platz haben. Das also ein gutes Beispiel auch eben, wie dann aus einer Situation, die wissenschaftlich festgestellt wird, dann eben eine Entscheidung gemacht wird und auch zu zeigen, dass man quasi mit der gleichen Datenbasis und mit den gleichen Erkenntnissen und die Unterschiedlichkeit ist wirklich klein. Es gibt so ein paar Studien, wo jetzt die Leopoldina findet, ja, aber da ist der Zusammenhang schon recht geklärt und der Gesundheitsbericht ist ein bisschen kritischer. Aber sonst sind eben diese Unkonsistenz in den Daten und diese Zweideutigkeit in den Daten, die sind eigentlich für alle irgendwie da. Aber die Schlüsse, die daraus gezogen werden, die haben dann eben oft nicht viel mit den Untersuchungen selbst zu tun. Jetzt also noch zu diesen zwei Beispielen, die halt eben auch so das noch ein bisschen anschaulich zeigen sollen. Das erste ist eine Studie, die wurde in Australien gemacht von Sink Zhu und Curtis. Die haben 100.000 Jugendliche befragt. Sie haben dreimal im Abstand von einem Jahr all diese Jugendlichen befragt und sie haben sie gefragt, wie viel sie an dem Tag schon auf Social Media waren und dann haben sie das Wohlbefinden abgefragt mit einem Fragebogen, der quasi Aussagen zulässt, wie es den Jugendlichen in dem Moment gegangen ist. Und dann haben sie quasi eine Einteilung gemacht. Es gibt dann die Jugendlichen, die keine Nutzung hatten, die eine moderate Nutzung hatten, das ist bis 2 Stunden am Tag, und die dann die höchste Nutzung hatten, also ab 2 Stunden am Tag. Und jetzt ganz wichtig, warum es wichtig ist, die Details gut anzuschauen, sie wurden gefragt nach der Schulzeit um 18 Uhr, ob sie an dem Tag schon Social Media genutzt haben. Es kann sein, dass die, die noch nicht sagen, dass die dann am Abend quasi diese Zeit noch nachholen. Also nicht heißt nicht am ganzen Tag nicht und am Wochenende auch nicht, sondern an diesem Tag bis 18 Uhr nicht. Kleines Detail, das doch ganz wichtig ist. Und was noch spannend zu sehen ist, dass bei den 9- bis 12-Jährigen erst 17% ein niedriges Wohlbefinden hatten. Bei den 12- bis 15-Jährigen waren es schon 39 und bei den 15- bis 18-Jährigen war es schon 34%. Also je höher die Kinder und Jugendlichen wurden, also am Anfang Kinder, am Schluss eher Jugendlichen, umso niedriger war das Wohlbefinden. Und was ein bisschen das Fazit dieser Studie war, ist, dass es eben sowas gibt wie eine moderate Mediennutzung, die am gesündesten ist für Mädchen und Jungen. Das wurde hier so unterschieden. Und es zeigt sich sehr schön, dass bei den 9- bis 12-jährigen Jungen keine Mediennutzung schon ein gewisses Risiko für Unzufriedenheit quasi gezeigt hat, dass bei den 12- bis 15-Jährigen eine Nichtnutzung gezeigt hat, dass es schon recht problematisch war und dass quasi bei den 15- bis 18-Jährigen eine Nichtnutzung im starken Zusammenhang war damit, dass es ihnen eben wirklich nicht gut ging. Kommen wir zum Fazit dieser Studie. Seine Fazit ist so ein bisschen das, dass eine sehr hohe Mediennutzung und keine Mediennutzung Anzeichen dafür sein können, dass es den Kindern und Jugendlichen nicht schlecht geht. Also es gibt bei beiden, bei den Mädchen und den Jungen, Phasen, wo das eine ein bisschen schlimmer ist als das andere oder ein bisschen schlimmer hier, Achtung bei der Wortwahl, also die Zusammenhänge stärker waren und dass eigentlich durchgehend diese moderate Nutzung ein Anzeichen dafür war, dass es den Kindern und Jugendlichen gut geht. Und diese Resultate kann man verschieden interpretieren oder kann jetzt eben wieder etwas rausziehen. Was ich wichtig finde ist, und das stellt die Studie auch so fest, dass es alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede gibt und daher auch unterschiedliche Interventionen braucht. Also dass es diese eine Lösung für alle halt eben nicht gibt, dass eben Nutzungsqualität und Kontext wichtig sein können. Also was heißt das? In welcher Situation lebt ein 18-jähriger Jugendlichen, der bis 18 Uhr noch kein Handy hatte? Es werden hier verschiedene Möglichkeiten aufgezählt. Das eine sind natürlich Ressourcen, Zugang zu Ressourcen, Unterstützung von Eltern, Ressourcen der Eltern, also jetzt zum Beispiel irgendwie Geld oder sonstige Möglichkeiten. Dann wird halt auch angeführt, dass es natürlich einen Einfluss hat, wo man wohnt und welche Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung stehen, also alternative Möglichkeiten und Möglichkeiten eben mit Freunden zusammen etwas zu machen. Und das andere ist, finde ich dann schon auch noch bemerkenswert, dass es dann doch auf so eine große Gruppe so viele Jugendliche auch gibt, die mindestens bis um 18 Uhr noch keine Social-Media-Nutzung hatten. Also ist das auch schon ein Hinweis dafür, dass es doch einen großen Teil von Jugendlichen gibt. Die haben dann vielleicht schon ein Handy dabei, aber die haben das für andere Sachen gebraucht, als einfach auf Social Media zu sein. Und ich finde, das ist dann schon auch ein Einblick darauf, dass es nicht immer ganz so ist, wie es in den Medien oder in Schreckensmeldungen immer dargestellt wird. Kommen wir zum zweiten Beispiel, wo es vor allem um diese Inhalte gehen kann, also unterschiedliche Inhalte, wie die wirken können. In dieser Studie ging es darum, dass Milton et al. Im 2023 Inhalte, Gemeinschaften, Algorithmen angeschaut haben. Also sie hatten nur TikTok angeschaut und haben da qualitative Interviews geführt und wollten eben herausfinden, wie diese drei Sachen, wie sich die verhalten dort. Was alle als Problem gesehen haben, sind diese Algorithmen, also dass es wie schwierig ist, dass wenn man eben etwas sieht, das man vielleicht ein bisschen belastend findet oder schwierig findet, aber man möchte das jetzt wissen, dass dann der Algorithmus eben immer mehr von diesen Sachen gibt und man eigentlich schon lange genug hat und dann wie nicht mehr wegkommt, weil man nur diesen einen Feed hat und man muss eigentlich warten, bis der Algorithmus dann etwas anderes bringt. Ich möchte aber nicht das hier jetzt in den Vordergrund bringen, sondern in den Vordergrund möchte ich hier bringen, dass sie wie herausgefunden haben, dass dieser Mental Health Content, also diese Inhalte zur psychischen Gesundheit eben auch schon in sich sehr unterschiedlich waren. Und sie haben dann mit aus diesen Inhalten drei Typen gemacht und der eine Typus war der klinische informative Inhalt. Das heißt, das sind Inhalte, die oft auch von Professionellen gemacht werden oder von Kliniken. Da geht es um Symptome, Diagnosen, Therapieverfahren, aber auch solche persönliche Krankheitserfahrungen. Und dass die zu unterscheiden sind zu der anderen Gruppe, die in der Studie Pragmatic genannt wird. Und da geht es so um Tipps aus dem Alltag. Also da geht es um psychische Gesundheit. Dies ist nicht klinisch, sondern geht mehr um alltagsrelevante Themen. Und das kann von Putztipps für Menschen mit ADHS gehen, zu wie man sich erinnern kann an gewisse Sachen, wie man eine gute Essens- oder Trinkensroutine macht, wie man mit gewissen Schwierigkeiten umgeht. Und dann der dritte Teil oder der dritte Art von Content, den sie herausgefiltert haben, war der Comfort-Content. Da ging es halt um so Sachen wie Tiervideos, Katzenvideos wurden oft genannt, oder Poesie, Landschaftsbilder, schöne Musik. Also wo der Bezug zu Mental Health nicht unbedingt der thematische war, aber alle diese Personen das genannt haben als wichtigen Teil quasi von ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema. Also, dass diese Inhalte bewusst eingesetzt werden, um sich vielleicht runterzuholen, in einer Pause irgendwie schnell alles schön zu machen. Vorher habe ich ja diese Ausführung gemacht zur emotionalen Regulation. Also diese Videos, die helfen, sich zu beruhigen, ein schönes Gefühl zurückzuholen oder vielleicht eben Ängste, aufkommende Ängste ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und all diese Teile, also all diese drei Inhaltsformen haben auch wieder Chancen und Risiken. Auf die möchte ich jetzt nicht auch noch eingehen. Was ich hier wichtig finde, ist ebenso, wenn wir jetzt einfach fragen, wie wirkt Mental Health Content auf die psychische Gesundheit, dann können wir die Frage einfach nicht so beantworten, weil man dann fragen muss, ja, welche Inhalte meinst du? Und das sind jetzt drei Kategorien, vielleicht gibt es irgendwie auch noch mehr Kategorien. Also wir müssen da weiter reingehen, um wenn wir wirklich Antworten haben wollen. Und was zum Beispiel auch spannend ist, ist jetzt im Gesundheitsbericht, eben da ging es ja nicht nur um Social Media, sondern da ging es überhaupt um digitale Medien. Und da wurde zum Beispiel auch noch das Thema aufgemacht, dass inzwischen eben Gesundheits-App, also psychische Gesundheits-App, eben auch sehr verbreitet sind und einen guten Einfluss haben und wirklich helfen können bei psychischen Symptomen. Aber eben je nachdem, wie man definiert und was man zum Thema macht, dann ist dann eben das eine gemeint. Oder eben nicht gemeint. Hiermit sind wir zum Schluss von dieser Folge, in der ich versucht habe, die Frage zu beantworten, was eben Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit sind. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Weg in den Dschungel aufzeigen, wie schwierig eben auch die Beantwortung von so allzu spezifischen Fragen sind. Bist du nicht einverstanden? Hast du etwas zu ergänzen? Dann bist du natürlich wie immer eingeladen, das kundzutun, entweder in den Kommentarspalte-Möglichkeit des Podcasts oder des Videos. Oder eben kannst du auch diese Umfrage nutzen, die auch verlinkt ist in den Infos zu dem Video. Ich werde diese Präsentation, die ich gemacht habe zu diesem Thema, verlinken, sodass du ein PDF davon downloaden kannst. Und darin findest du dann auch noch eine Liste von Quellen, von all diesen Quellen, die ich jetzt eben erwähnt habe. Und es bleibt mich auch nur noch, dich daran zu erinnern, diese Folge der Person oder den Personen zu schicken, und du denkst, das wird ihnen helfen oder die würden sich freuen, diese Informationen auch zu bekommen. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und einen schönen Frühling. Bis dann und tschüss.